Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, einen schönen guten Morgen. Flucht und Migration sind gleich unser Thema. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat sich dazu Verbündete gesucht und gefunden. Es geht um die Verteilung von Geflüchteten in der EU. Außerdem schauen wir auf ein europäisches Land, das gerade immer mehr Menschen verlassen, Albanien. Und wir blicken auf einen Teilnehmerstaat der Weltklimakonferenz, die noch bis Freitag läuft. Die Schweiz pocht darauf, Emissionen vor allem in energieintensiven Branchen zu reduzieren, macht selbst damit aber gute Geschäfte. Wie Flüchtlinge zur Spielmasse von Politik werden, das kann man in der EU ja häufiger beobachten. Und so kam es auch jetzt wieder. Fast 3 Wochen lang verhinderte die italienische Regierung, dass das Rettungsschiff Ocean Viking mit 234 Menschen an Bord an europäisches Festland anlegen durfte. Bis dann, Ende vergangener Woche, Frankreich die Genehmigung erteilte. Allerdings nur ausnahmsweise, so formulierte es Emmanuel Macron. Diesen diplomatischen Streit, der darüber entstand, den wollen Italien und Frankreich jetzt beilegen. Ob das klappt, dürfte aber auch davon abhängen, wie viel Druck die rechtsextreme italienische Regierungschefin Giorgia Meloni von jetzt an noch machen wird. Sie kritisiert nämlich, dass viele EU-Mitgliedstaaten zu wenig Geflüchtete aufnehmen würden und hat sich für diese Position jetzt Unterstützung geholt, nämlich in einem gemeinsamen Papier mit Griechenland, Malta und Zypern. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Verena Schelter in Athen gesprochen. Guten Morgen, Frau Schelter.
Guten Morgen.
Frau Schelter, die Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU ist ja ein Thema, das die griechische Regierung schon lange kritisiert. Kommt dieser Druck, den die neue rechtsextreme Regierungschefin Giorgia Meloni aus Italien macht, Griechenland da jetzt gelegen?
Ja, ich denke schon, dass dieser Druck Griechenland absolut gelegen kommt. Das liegt auch daran, weil die griechische Regierung ja selber in der Vergangenheit immer wieder sich beschwert hat, dass es beim Thema Migration zu wenig Unterstützung aus anderen EU-Staaten gäbe. Und bislang war die Haltung innerhalb der EU ja, okay, ihr kümmert euch um die Geflüchteten und dafür bekommt ihr Geld von uns. Das ist aber ein Konzept, das einfach in ganz vielerlei Hinsicht nicht aufgeht. Zum einen, weil ja viele Migrantinnen und Migranten gar nicht in den Ländern, in denen sie zuerst ankommen, also Griechenland oder Italien, bleiben wollen, sondern vielleicht weiter wollen Richtung Deutschland, Richtung Niederlande, Frankreich etc. Zum anderen aber auch, weil es einfach innenpolitisch recht schwierig ist, dieses Konzept hier in Griechenland auch so durchzusetzen. Also am Anfang war die Solidarität wahnsinnig hoch. Jetzt, wenn man das mal vergleicht mit dem Beginn der Flüchtlingskrise 2015, 2016, da waren die Menschen total hilfsbereit. Dann hat sich aber irgendwie rausgestellt, okay, es gibt nicht so ein richtiges Konzept innerhalb der EU. Die Menschen bleiben einfach da, während gleichzeitig Griechenland immer noch unter den Folgen der Finanzkrise gelitten hat. Und ja, dementsprechend ist dann einfach auch die Solidarität innerhalb der griechischen Bevölkerung weniger geworden. Und das weiß die Regierung und dementsprechend fährt sie auch einen sehr, sehr harten Kurs mittlerweile gegenüber Migranten.
Wir schauen ja nicht mehr jeden Tag auf die Situation von Geflüchteten in Griechenland. Wie groß ist denn eigentlich da der Migrationsdruck gerade?
Ja, das ist ganz interessant, weil nämlich eigentlich ist der Druck gar nicht mehr so groß. Also gerade wenn man das jetzt mit der Zeit eben von 2015, 2016 vergleicht, da sind innerhalb weniger Monate 500.000 Menschen gekommen. Wenn wir uns jetzt das vergangene Jahr anschauen, das waren gerade mal um die 15.000 Menschen, die gekommen sind. Ja, das hat zum einen auch noch mit dem EU-Türkei-Abkommen zu tun, auch wenn Griechenland der Türkei vorwirft, dieses Abkommen nicht einzuhalten, was auch in Teilen stimmt. Was aber auch noch ein ganz entscheidender Faktor ist, ist einfach das harte Vorgehen der griechischen Regierung an der Grenze. Egal, ob das jetzt die Landesgrenze am Evros in Nordgriechenland ist oder in der Ägäis, also auf dem Mittelmeer.
Trotzdem gibt es jetzt dieses Papier von Griechenland, Italien, Malta und Zypern, das unter anderem kritisiert, dass die anderen EU-Länder nicht genug Geflüchtete aufnehmen aus diesen Staaten mit EU-Außengrenze. Was sind denn da konkret die Forderungen?
Genau, also zum einen geht es eben darum, dass man eben diesen Solidaritätsmechanismus, der im vergangenen Juni auf freiwilliger Basis eingeführt wurde, einhält. Also eben, dass auch andere Staaten Migrantinnen und Migranten aufnehmen und es gerechter verteilt wird. Das ist eigentlich immer die Kernfolge, die wir seit vielen Jahren hören und die auch immer wieder wiederholt wird. Jetzt aber ganz aktuell kam noch was anderes hinzu, Nämlich, man fordert eben, dass private Seenotrettungsschiffe nicht weiter unterstützt werden, weil man nämlich sagt, okay, so wie die auf dem Mittelmeer vorgehen, das entspreche nicht, ich zitiere mal, dem Geist des internationalen Rechtsrahmens für Such- und Rettungsaktionen. Also mit anderen Worten, man möchte einfach die Hoheit über die Seenotrettung wieder zurückgewinnen. Das Problem ist ja nur, sie findet ja, es gibt ja keinen offiziellen Mechanismus auf europäischer Ebene. Also es findet ja kaum noch Seenotrettung auf einer behördlichen Ebene statt. Und dann wurde noch eine andere Forderung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni aufgegriffen, nämlich, dass Migrantinnen und Migranten von den Staaten aufgenommen werden sollen, unter deren Flagge die Seenotrettungsschiffe fahren. Also das war ja jetzt in den Fällen, die wir in der Vergangenheit gehört haben, Deutschland und Norwegen.
Ist das auch eine Spitzmarke gegen Deutschland? Denn der Deutsche Bundestag hat vergangene Woche tatsächlich beschlossen, 2 Millionen Euro für die Organisation United for Rescue jährlich auszugeben. Also eben so eine private Seenotrettungsorganisation. Ist das als Spitzmarke gegen Deutschland zu verstehen?
Nee, also ich würde es nicht als Spitze direkt gegen Deutschland sehen. Allerdings muss man schon sagen, dass es in Griechenland grundsätzlich eine ganz andere Stimmung gegenüber Nichtregierungsorganisationen gibt. Also hier ist es eher so, dass die NGOs fast schon kriminalisiert werden. Also sie werden regelmäßig beschuldigt, mit Schleusern zusammenzuarbeiten. Es gibt Vorwürfe, sie würden spionieren, also Spionage betreiben oder Mitglied einer kriminellen Vereinigung sein, Geldwäsche etc. pp. Da gibt es Gerichtsverhandlungen und die Intention dahinter ist, so heißt es zumindest von den Nichtregierungsorganisationen, so eben Helferinnen, Freiwillige einzuschüchtern, um eben nicht mehr, um weniger Hilfsbereitschaft eben auch gegenüber den Migranten zu zeigen. Und dementsprechend ist auch die Arbeit für Nichtregierungsorganisationen in Griechenland immer schwieriger.
Diese Allianz aus Italien, Griechenland, Malta und Zypern in Sachen Migration, die ist jetzt nicht neu, die gibt es schon länger. Gleichzeitig ist die vielleicht nicht allen, die uns jetzt gerade zuhören, bekannt. Nehmen Sie uns da doch nochmal mit in die Vergangenheit. Was haben die bisher erreichen können?
Also wie Sie schon gesagt haben, die Allianz, die gibt es im Kern schon länger. Da gibt es auch so feste Formate, zum Beispiel die Med5. Also das sind eben Zypern, Griechenland, Italien, Malta. Und dann ist da noch Spanien mit dabei. Die haben sich 2020 gegründet und das Ziel war einfach, man wollte so eine gemeinsame Front bilden, der Erstaufnahmestaaten von Migrantinnen und Migranten und eben so mehr Druck auf die europäische Politik ausüben. Weil eben nicht erst seit 2015 sich diese Staaten beklagen, dass man sie allein lässt mit der Migrationsproblematik. Das Problem ist einfach, dass man tatsächlich es nicht geschafft hat, bislang da wirklich Druck auszuüben. Und es hat vor allem mit der Rechtslage in Europa zu tun. Man müsste eigentlich von diesem Dublin-Verfahren wegkommen und eben einen verpflichtenden Mechanismus für die Verteilung von Geflüchteten festlegen. Aber so weit ist es einfach noch nie gekommen, weil es einfach eine sehr große Front innerhalb der EU ist, die gegen diese Änderung des Rechts propagiert. Und dementsprechend wird sich da wahrscheinlich jetzt erstmal auch nichts dran ändern.
Italien, Griechenland, Malta und Zypern wollen den Druck auf andere EU-Mitgliedstaaten in Sachen Migration erhöhen. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Verena Schelter gesprochen. Gründe, aus dem eigenen Herkunftsland wegzugehen, die gibt es natürlich auch innerhalb Europas. Das zeigt sich gerade am Beispiel Albaniens. Immer mehr Menschen verlassen das Land und zwar vor allem in Richtung Großbritannien. Dort werden inzwischen mehr als 60% der Asylanträge von Albanerinnen und Albanern gestellt. Deshalb hat Großbritannien mit Frankreich gestern ein neues Migrationsabkommen geschlossen, mit dem Ziel, den Ärmelkanal stärker zu überwachen. Über ihn kommen die Menschen nämlich. Wie diese Überwachung ab Januar aussehen wird, darüber werden wir Sie dann sicher informieren. Jetzt schauen wir aber erstmal nach Albanien selbst. Dort hat Niklas Mönch für uns recherchiert, warum die vor allem jungen Menschen das Land verlassen.
Ein spontaner Kaffee mit der Familie. Das wird für Abi, Gisela und ihren Vater Sula so bald nicht mehr möglich sein. Abi und Gisela wollen auswandern und das so bald wie möglich.
Ich hoffe, dass
Du kannst die besten Abschlüsse des Landes haben, aber wenn du niemanden kennst, wirst du es nicht schaffen, selbst als Spezialist. Aber wenn du einflussreiche Leute kennst, dann bekommst du den Job. Eine seiner Schwestern ist schon in Großbritannien. Das Land ist in letzter Zeit das Ziel vieler Albaner. Gründe dafür sind beispielsweise von albanischen Schleppern organisierte Routen. Sie bringen Menschen per Schnellboot von Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Zumindest vor diesem florierenden Geschäft wurde in der Vergangenheit etwa die Hälfte der von Albanern gestellten Asylanträge akzeptiert. Wie Abis und Giselas Schwester nach Großbritannien gekommen ist, wollen sie nicht sagen. Vater Sula würde zwar lieber die Familie zusammenhalten, aber auch er sieht in Albanien erstmal keine Zukunft für seine Kinder. Ich bin froh, dass meine Kinder ins Ausland gehen und an ihre eigene Zukunft denken. Vielleicht kommen sie ja eines Tages wieder zurück und investieren in unser Land. Abi kann sich das vorstellen. Anders als Gisela. Wenn sie geht, kommt sie nicht mehr wieder, sagt sie. Wie die beiden haben viele junge Albaner keine Hoffnung mehr in ihr Land. Im aktuellen Korruptionsindex von Transparency International steht Albanien auf Platz 110, gleichauf mit Malawi und Thailand. Dazu kommen die gestiegenen Lebensunterhaltungskosten. Ein Liter Sprit beispielsweise kostet in Tirana fast so viel wie an deutschen Tankstellen. Und das bei einem Durchschnittseinkommen von nicht einmal 450 Euro in Albanien. Das spürt auch Chrissy, 25 Jahre alt und Psychologe. Trotz einer 6-Tage-Woche komme sie kaum über die Runden. Die Preise steigen überall, doch die Gehälter ziehen nicht nach. Ich wohne in einem Viertel außerhalb von Tirana. Für mein Apartment zahle ich umgerechnet 260 Euro, bei einem Gehalt von 300 Euro. In meinem Alltag beschränke ich mich auf das Nötigste. Auch sie kann sich vorstellen, ihrer Heimat irgendwann den Rücken zu kehren. Das Problem existiert schon seit Jahren. Lösungsansätze seitens der Politik gibt es aber nicht. Vor kurzem hat die Regierung und Premierminister Edi Rama ihr Budget vorgestellt. Doch Wörter wie Auswanderung oder Armut kommen darin nicht vor. Der Exodus der albanischen Jugend hat auch Folgen für die Wirtschaft. Vielerorts fehlen Arbeitskräfte, so auch bei Florzekja. Er produziert Arbeitskleidung für den Export. Seine Ware geht größtenteils nach Deutschland. Wie viele andere war auch er mehrere Jahre im Ausland, in Italien. Wir haben zu wenige Leute, doch auch Bewerber haben wir kaum. Die Nachfrage ist groß, aber wir können sie nicht befriedigen. Dafür bräuchten wir mindestens 20% mehr Arbeitskräfte, also 20 bis 50 Personen. Das bestätigt auch Edwin Prenz. Er ist Präsident des Textilverbands. Insgesamt seien 20.000 Stellen unbesetzt. Die Branche macht fast die Hälfte des albanischen Exports aus.
Hier in Albanien ist es möglich, zu haben. Short order and short time. But this you not have.
Wir leben davon, dass wir für die Kunden in kurzer Zeit schnell produzieren können. Doch wenn die Leute fehlen, um die Bestellungen zu bearbeiten, sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Mit Ländern in Afrika zum Beispiel. Nigeria hat genug Arbeitskräfte für die Produktion. Das Durchschnittsalter in unserem Sektor liegt bei 35 Jahren. Aber es wächst keine neue Generation nach. Heute lebt fast jeder dritte Albaner im Ausland. Tendenz steigt.
Und das zeigt sich übrigens auch in Deutschland. Auch hier gibt es 2022 schon jetzt 10-mal mehr Asylanträge aus Albanien als im Jahr zuvor. Wenn man sich die Energiestatistik der Schweiz anguckt, dann sieht die Bilanz zur Kohle auf den ersten Blick richtig gut aus. Seit mehr als 75 Jahren gibt es dort keine Kohlebergwerke mehr und nur 0,4% des Energieverbrauchs deckt das Land mit Kohle. Trotzdem ist das ein unvollständiges Bild, denn auch ohne eigene Kohle macht die Schweiz mit dem Rohstoff ordentlich Profit. Und zwar, weil 40% des weltweiten Kohlehandels über die Schweiz abgewickelt werden. Das belegt eine Studie Studie der NGO Public Eye. Was für einen klimapolitischen Hebel das Land damit in der Hand hat, das wird nun anlässlich der Weltklimakonferenz auch in der Schweiz selbst diskutiert. Katrin Hondel berichtet.
Um die Arbeit in einem Schweizer Kohlebergwerk zu zeigen, muss das Schweizer Fernsehen schon seit langem auf historische Schwarz-Weiß-Filme zurückgreifen. Seit 1947 wird in der Schweiz keine Kohle mehr abgebaut. Anderswo auf der Welt aber sehr wohl. Weltweit werden dieses Jahr 8 Milliarden Tonnen Kohle gefördert, so viel wie nie zuvor, schätzt die Internationale Energieagentur. Und an diesem Kohleboom ist auch die Schweiz beteiligt. Der größte Klimakiller ist wieder da, und zwar ganz in ihrer Nähe, heißt es in einer neuen Studie der Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye.
Wir haben 245 Unternehmen gefunden, die in der Schweiz im Kohlegeschäft tätig sind. Diese Unternehmen, die fördern jährlich, und zwar in eigenen Minen, die ihnen gehören, über 500 Millionen Tonnen Kohle. Wenn man das umrechnet in CO2-Ausstoß, dann entspricht das 5,4 Milliarden Tonnen. Das ist mehr als der jährliche Ausstoß der USA.
Sagt Robert Bachmann, Experte für Rohstoffe und Finanzen bei Public Eye. 40% des weltweiten Kohlehandels, so schätzt die Nichtregierungsorganisation, laufen über die Schweiz. Die klimaschädlichen Emissionen im Zusammenhang mit dem Kohlebusiness aber werden in der Schweizer Klimapolitik nicht berücksichtigt. Denn der CO2-Ausstoß findet ja nicht in der Schweiz statt. Robert Bachmann spricht von einem blinden Fleck in der Klimapolitik.
Kohle ist ein Klimakiller und die Schweiz der größte Handelsplatz der Welt. Den Nachhaltigkeitsversprechen der Unternehmen und ihren Versprechen auszusteigen, können wir nicht trauen. Darum müssen aus unserer Sicht diese indirekten CO2-Emissionen in die Schweizer Klimapolitik und in die Reduktionsziele mit einfließen.
Il faut que la Suisse prenne ses responsabilités ici avec ses entreprises, le secteur financier, le négoce des matières premières. Et ça, c'est la priorité.
Die Schweiz müsse dringend Verantwortung übernehmen für die Unternehmen, für den Finanzmarkt und Rohstoffhandelsplatz Schweiz. Das fordert auch Raphael Mahin, Abgeordneter der Grünen im Schweizer Parlament, dem Nationalrat. Im Berner Umweltministerium scheint man durchaus problembewusst. Auf Anfrage des ARD-Studios Genf teilt das Bundesamt für Umwelt mit:
Es ist der Schweiz ein großes Anliegen, dass der Kohleausstieg weltweit rasch vorangetrieben wird. Die Finanz- und Handelsplätze spielen bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen eine wichtige Rolle.
Mit einem freiwilligen Test werde deshalb gemessen, welche Fortschritte der Finanzmarkt mache hin zur Klimaverträglichkeit. Die Schweizer Regierung strebe an, so die Mitteilung aus Bern weiter, dass Investitionen in Kohle und Erdöl möglichst rasch reduziert bzw. abgeschafft werden. Doch ausgerechnet, seit sich die Welt 2015 in Paris darauf geeinigt hat, alles zu tun, um die Erderhitzung zu begrenzen, floriert das Geschäft mit der Kohle in Zug, Lugano und Genf ganz besonders, sagt Robert Bachmann von der NGO Public Eye.
Schweizer Banken haben seit 2016 das Kohlebusiness mit über 3 Milliarden Franken finanziert. Seit dem Pariser Klimaabkommen hat diese Finanzierung in der Tendenz zugenommen. Versprochen und kommuniziert aber wird das Gegenteil. Das heißt für uns, die Finanzierung der Banken für Schweizer Kohleunternehmen widerspricht den Nachhaltigkeitsversprechen und unterläuft die Klimapolitik.
Auch der Grünen-Politiker Raphael Mahin hält die Absichtserklärungen der Regierung für unzureichend.
C'est largement insuffisant. Il y a aussi ce chiffre.
Die Zahlen sind schon lange bekannt. Der Schweizer Finanzplatz erzeugt 20-mal mehr Treibhausgasemissionen als im ganzen Land. Im Parlament fordern die Grünen deshalb verpflichtende Klimaziele für den Finanzsektor. Es steht einiges auf dem Spiel für die Schweiz.
Et c'est là maintenant un immense enjeu pour la Suisse.
Es geht um die Glaubwürdigkeit der Schweizer Klimapolitik. Nachdem im vergangenen Jahr das CO2-Gesetz bei einer Volksabstimmung abgelehnt wurde, läuft nun ein neuer Versuch, gesetzliche Regeln für mehr Klimaschutz in der Schweiz durchzusetzen. Im weltweiten Klimaschutz-Ranking, das gerade bei der Weltklimakonferenz in Ägypten vorgestellt wurde, ist die Schweiz im Vergleich zum Vorjahr um 7 Plätze abgerutscht und liegt nun deutlich hinter der EU.
Der Bericht von Katrin Hondel, und das war die Sendung Europa heute. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.